Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Als Marie-Therese Rehlin und Franz Xaver Krötz 1992 geheiratet haben, da war das genauso ein Medienereignis wie ihre Scheidung 14 Jahre später. Er einer der bedeutendsten Dramatiker auf deutschen Bühnen und durch Filmrollen wie Baby Schimmerlos in Kir Royal genauso ein Star wie sie, die Tochter von Maria Schell und Veit Rehlin, die als 20-Jährige schon mit der Goldenen Kamera ausgezeichnet worden war. Jetzt haben die beiden zusammen und doch unabhängig voneinander ein Buch geschrieben und das ist natürlich auch ein Ereignis. Szenen keiner Ehe heißt es und ich freue mich, die beiden jetzt am Telefon zu haben. Sie in Wasserburg am Inn im schönen Chiemgau und er in seiner Wohnung in München. Guten Morgen, herzlich willkommen, Frau Rehlin und Herr Krötz.
Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Rehlin. Herr Krötz, ich weiß ja jetzt aus dem Buch, dass Sie kein Frühaufsteher sind. Dürfen wir uns da drauf was einbilden, dass Sie jetzt schon mit mir hier im Radio sprechen?
Ja, ich habe schon den Wecker gestellt und habe in der Früh, und um 7 bin ich aufgewacht, damit ich es ja nicht verpasse und so weiter. Also für mich ist das schon sehr, sehr früh und ich muss alles tun, damit das geklappt hat. Aber ich bin wach, bin lebendig.
Bah, ich freue mich, das schmeichelt mir ein bisschen. Frau Rehlin, und Sie sind ja schon eher die Frühaufsteherin, da sieht man gleich, wie unterschiedlich Ehepaare sind, gell?
Ja, natürlich. Also ich bin schon lange fit und ich freue mich aber, dass wir die machen und Franz ist ja, das ist ja eine deiner Lieblingssendungen, hast du gesagt, Franz, oder? Genau.
Ja.
Und das finde ich ganz schön, ja, genau.
In Ihrem Buch, da erzählen Sie jeweils abwechselnd, also auf verschiedenen Textebenen, wie Sie sich auf Teneriffa getroffen haben. Da haben Sie ja auch lange gelebt, um den alten, schönen Mercedes 190 von Ihnen, Herrn Krötz, zu überführen. Wie sind Sie denn da auf Ihre Ex-Frau als Reisebegleitung gekommen?
Ich wollte ehrlich gesagt, aber inzwischen weiß ich es, drum ist es keine Beleidigung mehr, eigentlich mit einem meiner Kinder oder am liebsten mit allen drei Kindern fahren. Aber zwei sind Lehrer und das dritte Kind, die älteste, ist Mama. Und deswegen ging das nicht. Und so hat sich die Frau Rehlin bereit erklärt, die gute, liebe, nette, es mit mir zu machen. Und ich fand das erst nicht so ganz gut, weil, gut, wir haben uns ja nicht scheiden lassen, weil wir uns so gern haben und so weiter und so fort. Aber es hat wunderbar geklappt und ich danke ihr jedes Mal Bussi Bussi, sonst wäre es nicht gegangen. Ohne sie wäre es nicht gegangen.
Und hatten Sie keine Bedenken, Frau Rehlin?
Naja, also ich habe mir einfach gedacht, als wir da in unserer kleinen Küche saßen, also in meiner kleinen Küche mittlerweile, weil das ja mein Häuschen ist, da saßen, dachte ich mir, naja, vielleicht kann man die Zeit gemeinsam nutzen. Und dann fiel mir einfach dieser Titel Singen keiner Ehe ein. Und dann ist der Franz drauf eingestiegen. Und das war wie so ein Puzzle. Aber dieses Buch hätte man nie planen können. Das war einfach, das waren so viele tolle Zufälle, die ineinander griffen. Dass wir selber überrascht waren, dass das Buch gekommen ist. Also hätte uns das jetzt einer gesagt, dass vor einem Jahr, wo wir noch auf Reisen waren, dass dieses Buch jetzt auf der Bestsellerliste steht, wie ich hätte den Vogel gezeigt. Ja.
Was haben denn Ihre drei Kinder dazu gesagt? Haben die nicht den Kopf geschüttelt oder sind die das gewöhnt, dass ihre Eltern auch seltsame und überraschende Aktionen miteinander machen?
Also ich denke, unsere Kinder waren sehr distanziert und vorsichtig und im Grunde finden sie das, was die Eltern machen, schon lange eigentlich desolat und widerlich.
Das gehört ja zu Eltern- und Kindverhältnissen
eben, das
dazu,
ist,
gell?
Ich wollte gerade sagen, das ist ganz normal, aber irgendwie, glaube ich, haben wir sie rumgekriegt. Also inzwischen sind sie eigentlich ganz zufrieden, dass sie nach wie vor unsere Kinder sind.
Sie waren ja insgesamt 9,5 Wochen unterwegs, weil das hat am Anfang mit dem Auto dann ewig gedauert, bis das überhaupt fahrtüchtig war. Aber dann erzählen Sie, wie Sie sogar das Zimmer und das Bett teilen. Man erfährt auch Privates, wer schnarcht und wer was für Angewohnheiten hat. Aber ich hatte eigentlich den Eindruck, es läuft eigentlich ganz gut zwischen Ihnen. Also so wie bei den meisten alten Ehepaaren eben. Hat Sie das selbst überrascht?
Also mich nicht. Wir waren da schon vorher, wir haben im Sommer eine gute Lesung gemacht, die hat Marie-Therese organisiert und zwar in München mit Krötz liest Krötz, da haben wir beide gelesen, sehr erfolgreich, es war schön, es war lustig und wir haben ja schon seit Jahren einen sehr guten Kontakt wieder. Also nein, nein, wir sind ein altes Ehepaar, wenn man so will.
Sehen
Frau
Krötz-Rehlin,
was sagen Sie dazu?
Wenn man sich mal geliebt hat, dann kann man eine Liebe nicht auf den Müll schmeißen. Und wenn man, vor allem, wenn man drei Kinder hat, und mir war immer ein Anliegen, also auch mit der Scheidung und so weiter, dass die Kinder ihre Mama und ihren Papa haben. Und deswegen haben wir da auch stetig dran gearbeitet, dass das ging. Aber dass ich jetzt als Kollegin mutiert bin, das ist natürlich jetzt schon eine Ausnahme für mich, weil das habe ich ja innerhalb der Ehe nicht geschafft. Also insofern ist das eine neue Art von Kommunikation auch zwischen uns beiden und auch mit ihm gemeinsam aufzutreten, ist schon witzig, ja.
Sie haben ja schon gesagt, es war Ihnen nicht klar natürlich, dass das ein Bestseller wird, aber Sie hatten offenbar relativ früh diese Idee, man könnte doch darüber auch was schreiben. Wussten Sie auch gleich, wie das aussehen könnte, also wie dieses Schreiben währenddessen, danach, zusammen oder auseinander, wie ist das entstanden?
Naja, unser Deal war, dass jeder seinen Text schreibt und wir beide nicht auf den anderen Text eingreifen und ihn auch separat zum Verlag schicken. Und für mich war es einfach so, dass ich eigentlich eine Geschichte einer Frau aufzeichnen wollte, die zuerst unabhängig ist, dann immer mehr in die Abhängigkeit, in die alten Strickmuster zurückfällt, die in der Ehe vorgegeben waren, versucht dann zu ergründen, wo liegen denn diese Strickmuster, wo waren die Wurzeln dieser eigentlichen Verstellung, die man immer wieder im Leben macht, bis sie das aufdeckt und dann Richtung in die eigene Unabhängigkeit wieder retour kommt. Also das war für mich ein klarer Bogen, den ich auch irgendwie erzählen wollte, dass es mir gelungen ist, in meinem Teil freut mich natürlich. Und ich weiß nicht, Franz, wie war es bei dir?
Man hört ja jetzt schon, sie hatte einen Plan, sie hat mich über den Tisch gezogen sozusagen, weil ich hatte keinen Plan, ich hatte keine Idee, ich habe mir nur gedacht, ja okay, ich schreibe ja den ganzen Tag nichts oder versuche den ganzen Tag zu schreiben und so weiter, es ist doch scheißegal, probieren wir es halt. Aber in Wirklichkeit ist es so gewesen, dass ich das meiste erst zu Hause geschrieben habe, wie wir zurück waren. Weil was ich aufgezeichnet hatte, das war alles ein Schmarrn irgendwie. Ich habe einen Monat danach ziemlich hart gearbeitet und ich habe halt vor allem bei meinem letzten Buch weitergemacht. Ich spüre Herbst, da geht es ja schon mal um nichts anderes als den Verfall, als den Zerfall, als die Trennung von dem Ich, also um das Alter halt. Und da habe ich mich ganz wohl gefühlt, da fällt mir ja immer was ein beim Jammern. Und danach habe ich mir noch gedacht, Herrgott Sakrament, das darf nicht so traurig sein. Mhm. Und dann habe ich das mir auch nicht schwer, die Liebesgeschichte sozusagen, dass der Mann sie ununterbrochen irgendwie noch mag und sie deshalb schlecht macht, aber verehrt und so weiter, die habe ich dann noch eingeflochten. Also es ist bei mir, glaube ich, bei ihr auch nicht kein Tagebuch, sondern es ist eine Geschichte und ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie mir irgendwie gelungen ist.
Ich wollte gerade sagen, Sie sind ja ein wunderbarer Dramatiker und ich hatte den Eindruck, Sie haben das Ganze auch ein bisschen wie ein Theaterstück erlebt oder zumindest sich auch in eine Rolle reinbegeben auf Ihrer Textebene. Ist das richtig?
Das ist absolut richtig. Ich kann gar nicht sagen ich, sondern es ist immer dieser Kreuz. Und ich muss auch zum Schutz von Marie-Therese sagen, was in meinem Text drinsteht, was sie sagt, das ist alles vom Dramatiker Krötz erfunden. Sie hat nicht ein Wort so gesagt, wie ich es ihr unterstelle. Aber wir haben ja die Vereinbarung gehabt. Wir können schreiben, was wir wollen. Es ist scheißegal, was wir schreiben, aber wir schreiben irgendwas. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Und auch das, wo ich ein bisschen gegen sie bin und so. Ein bisschen Pfeffer muss rein. Also ich finde, es ist lustig gewesen. Letztendlich war es lustig, wenn auch hart, weil ich schreibe lieber reine Dialoge. Die Prosa ist nicht gerade mein Freund.
Aber das war dann recht überraschend, oder? Als Sie dann die Textteile des jeweils anderen gelesen haben, stelle ich mir vor.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen ein alter Schobi. Ich habe am Anfang gedacht, naja, das sind die Vorwürfe, die sie mir schon lange macht und so weiter und so fort. Mein Gott, was soll's? Ja, ist gut, muss man aushalten. Aber dann habe ich halt weitergelesen und irgendwie bin ich dann doch draufgekommen, durch alles, was halt da drin steht. Nein, die Frau hat wirklich ihre Biografie oder zumindest sie hat einen großen Text geschrieben, den wollte sie schreiben. Und ich habe ihr danach auch gratuliert und gesagt, hey, du hast deinen Stil gefunden, das hast du toll gemacht. Und zwar mit allen Facetten, die wir ja wissen, die da drin stehen. Ich bin richtig stolz drauf. Auf meine Kollegin.
Ja, es liest sich toll. Und Frau Rehlin, konnten Sie auch ein bisschen drüber schmunzeln, dass Ihr Ex-Mann sich da so als, wie er sagt, alter Schovi in Szene setzt? Frau Rehlin? Ah, jetzt, Herr Krötz, jetzt haben wir Ihre Ex-Frau irgendwie verloren. Da müssen wir beide uns weiter unterhalten.
Ja.
Ich habe schon gesagt, ich finde, das Buch ist sehr offen, sehr amüsant, wie Sie da auch aufeinander schauen. Aber auch ein Buch übers Scheitern, das fand ich, zieht sich ja wie so ein Generalthema dadurch. Und ich dachte wieder, ist Scheitern nicht eigentlich sowieso das Spannendste, weil daraus oft so was ganz Unerwartetes entsteht?
Ja, es ist ja das Problem, wenn man alt ist, dann entsteht oft nichts mehr. Ich rede öfter mal mit anderen Kollegen und so weiter und die sagen, hey, du bist ein Hypochonder und so fort, hör auf, mach halt weiter, bist ja noch fit bis 77, aber es geht alles noch. Aber in Wirklichkeit, ich denke schon, dass Philipp Ross recht hat, wenn er gesagt hat, das Alter ist ein Massaker. Also es ist schon furchtbar. Man verliert ja so viel, man verliert ja auch so viel Selbstgefühl, so viel Selbstwert. Nein, es ist ganz schön schlimm. Aber wie gesagt, ich habe das schon mal in meinen Ich spüre Herbst, diese späten Gedichte, die schreibe ich seit 20 Jahren. Ich glaube, ich bin seit der Geburt schon irgendwie im Verfall.
Aber Ihren Witz und Humor haben Sie zum Glück nicht verloren.
Nein, Aurelien,
ich hatte gerade, als Sie weg waren, kurz gefragt, ob Sie denn auch darüber lachen konnten, dass Ihr Ex-Mann sich da so als Show, wie sagt der alter Showie, inszeniert und auch zum Teil ja ganz schön austeilt gegen Sie. Fanden Sie das auch, konnten Sie darüber auch ein bisschen lachen, als Sie dann den Text gelesen haben?
Also am Anfang hatte ich Schnappatmung, weil natürlich liest keiner gerne, wenn der Ex einen beschreibt als hinterfotzig und alt und weiß was und sonst was. Und Dampfnudel
fand ich sehr lustig.
Ja, Sie fanden das lustig. Ich finde das weniger lustig.
Das ist mir klar.
Aber ich habe dann die zwei Texte nebeneinander gelesen und da habe ich mir gedacht, es funktioniert, weil es ist natürlich so, viele Paare denken sich das natürlich auch untereinander und sprechen es nie aus. Und ich glaube, das ist auch vielleicht das Geheimnis von dem Erfolg jetzt gerade, dass jeder immer so ein Stückchen von sich selber drinnen entdeckt. Und natürlich geht uns Frauen das Alter auch nicht am Arsch vorbei, ne? Und da mit den Wechseljahren zu hadern, ist ja auch nicht so einfach, zumal wir von der Schönheitsindustrie und von den Herren natürlich immer drauf gedrückt kriegen, dass wir immer jung, ewig jung und ewig schön bleiben sollen, ja, wir Frauen. Genau.
Ich habe schon gesagt, Ihr Buch ist sehr amüsant stellenweise, aber auch, auch sehr ergreifend. Und es gibt ja auch eine Stelle, über die schon viel in den Medien berichtet wurde. Frau Rehlin, ich komme auch nicht drum herum, Sie darauf anzusprechen, denn Sie beschreiben relativ am Ende, dass Ihr Onkel, der Bruder Ihrer Mutter, der Oscar-Preisträger und Schauspieler Maximilian Schell, Sie als 14-Jährige missbraucht hat. Und ich fand eigentlich bemerkenswert, dass das in diesem Rahmen, dass Sie dazu kam, darüber zu schreiben, denn das wusste ja vorher niemand. Hat auch diese Konstellation, dass Sie da zusammen mit Ihrem Mann, also in einer doch ja irgendwie vertrauten alte Liebe-Konstellation schreiben, hat das das bewirkt, dass Sie sich da öffnen konnten?
Naja, das, was ich schon am Anfang gesagt habe, es geht natürlich um diese Geschichte dieser Frau. Ich musste immer in dritter Person von mir sprechen, weil das ist ja für mich auch eine Figur geworden mittlerweile. Die bin ich jetzt schon nicht mehr, sondern bin schon wieder einen Schritt weiter. Ich versucht habe, die Wurzeln zu ergreifen, wo fängt meine Verstellung, meine frauliche Verstellung, wo ist der Anfang, wie die Simone de Beauvoir sagt, eben on n'est pas femme, on le devient, also man wird nicht zur Frau, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Und es ist ja wirklich wahr, dass mein Ex-Mann es nicht wusste. Und auch nicht meine Kinder wussten. Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt, weil ich wollte, ich fand den Zeitpunkt jetzt richtig, bei diesen vielen MeToo-Debatten und diesen vielen Dingen mal aufzuzeigen, wo die echten Opfer sitzen, die sonst nie die Möglichkeit haben, ihren Mund zu öffnen, und zwar innerhalb der Familie. Man muss sich vorstellen, in jedem Klassenzimmer sitzen 1 bis 2 Kinder, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, und das sind die offiziellen Zahlen.
Ja, da kam ja erst gestern wieder so ein erschütternder Bericht raus. Ich habe in einer Talkshow aber gesehen, dass Sie sich ärgern, dass das so breit aufgegriffen wurde. Was hätten Sie sich denn stattdessen für Reaktionen gewünscht?
Nein, nein, dass ich, das ist falsch. Ich habe mich nicht darüber geärgert, dass es groß in den Medien kommt, sondern ich habe mich darüber geärgert, dass mein Text missbraucht worden ist, indem er einfach genommen worden ist, zerstückelt worden ist, mit Namen und Daten ergänzt worden ist, in die Welt rausgeschleudert worden ist und ich dann am Schluss nur noch die Nichte von war mit einem Buch ohne Titel und nur noch diese eine Zeitung vorkam und meine Zitate einfach entfremdet worden sind. Und dagegen wehre ich mich, weil das ist einfach Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht und auch Victim Blaming. Ja? Also ich wurde ja an den Pranger gestellt. Und das finde ich, wir müssen diese Opfer-Täter-Umkehr schaffen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig und eben nicht nur für mich. Und deswegen habe ich mich hingestellt. Ich kriege so viele so wahnsinnig viel Zuspruch von Lesern und Leuten, die mir einfach dankbar sind, dass ich mich getraut habe, mal dieses familiäre Thema, diesen familiären Missbrauch aufzuzeigen. Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Aber das Buch ist ja noch viel mehr. Sie sind jetzt gemeinsam damit auf Lesungen, auf einer richtigen Lesereise. Hat denn das ganze Projekt Ihr Verhältnis zueinander nochmal verändert? Sehen Sie sich jetzt öfter da und besuchen sich in München oder im Chiemgau?
Ja, wir haben uns vorher 5 Jahre lang sehr oft gesehen. Also seit 5 Jahren etwa haben wir einen, wie Sie schon am Anfang sagten, haben wir einen besten Kontakt und aus Ende ist es ja alles okay. Jetzt durch den Erfolg, komischerweise, wir sind ja alle korrupt. Ich glaube, durch den Erfolg sind wir uns noch mal etwas näher gekommen. Der Erfolg hat uns erstaunlich wieder zusammengebracht. Das ist aber erst jetzt später entstanden,
seit dem Erfolg. Das ist schön, wie Sie das sagen. Dann hoffe ich, dass Sie schon ein neues Gemeinschaftsprojekt in Planung haben.
Brauchen wir, ja?
Ja, super. Ja.
Neue Szenen keiner Ehe.
Genau, das kann man ja endlos fortsetzen. Wunderbar.
Oder 9,5 Wochen mit Kreuz. Also irgendwie die Titel, die Filmtitel, die sind ganz gut zum Verwenden.
Das finde ich auch. Ja, machen Sie doch eine Reihe draus. Ich lese es auf jeden Fall und wir laden Sie dann auch wieder ein mit 9,5 Wochen. Marie-Therese Rehlin und Franz Xaver Krötz, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für Sie.
Ja, auch danke. Ciao.
Ciao. Vielen Dank für den Anruf und Ihnen alles Gute.
Ihnen ciao. Auch, Frau Redin. Und das Buch Szenen keiner Ehe ist bei DTV erschienen und kostet 25 €.